3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega, vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Donnerstag, den 5. Dezember 2019. Es ist eine gute Stunde vor 19.10 Uhr und wird den Millern-Ton vor dem Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und habe mir zu dem Thema heute einen Gast eingeladen, den ihr schon kennt. Das ist Tobi. Moin.
Servus, hallo.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Kann aber sein, dass vielleicht manche HörerInnen dich letztes Mal nicht gehört haben. Stell dich doch bitte in ein paar Sätzen nochmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum der SSV Jahn Regensburg?
Ja, also ich bin der Tobi, ich bin 30, ich komme aus Regensburg, deswegen der SSV Jahn Regensburg. Ich würde sagen Gelegenheitsblogger, aus Zeitgründen leider kein richtiger Blogger momentan. Das heißt, ich hau hier und da mal einen kleinen Blog zum Jahn raus, einen kleinen Beitrag. Es wird aber wieder mehr, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin.
Okay, wo findet man dich dann da online?
Das ist der Blog meinejahnelf.blog.
Okay, werden wir entsprechend verlinken. Ja, und an sich kann man ja momentan nicht meckern bei euch, ne? Also es läuft ja durchaus stabil und solide, wenn nicht sogar recht erfolgreich bei euch.
Ja, ich würde sagen, es ist sogar ziemlich erfolgreich im Vergleich zu dem, was man erwartet hat. Wir haben ja schon einen riesen Umbruch eigentlich gehabt in dieser Saison mit dem Trainer, mit den ganzen Spielern, die gegangen sind, Adamian, Al-Gadoui, die ganzen Leistungsträger. Und dafür läuft es eigentlich echt super. Ich hätte gedacht, dass wir weniger Punkte haben.
Ja, ich stehe jetzt mit 20 Punkten auf Platz 8, also voll im Soll, würde ich sagen.
Ja, total im Soll, ja.
Denn wahrscheinlich war ja...
Ja. Die immer meckern, das gibt es natürlich immer, vor allem nach unserem letzten Auftritt in Karlsruhe letzte Woche, das 1:4, was wirklich kein gutes Spiel war, aber im Großen und Ganzen sollte man als Jahn-Fan eigentlich schon zufrieden sein.
Ich wollte gerade sagen, weil also wahrscheinlich war ja die Prämisse vor der Saison wieder Hauptsache nicht absteigen, oder?
Ja klar, andere Ziele können wir uns nicht setzen in Regensburg.
Ja, geht jetzt auch schon in die dritte Saison mittlerweile?
Mhm, richtig, ja.
Oder seit mittendrin vielmehr.
Genau, das ist die dritte Saison, ja. Und auch diese Saison ist das Ziel Klassenerhalt. Und selbst wenn wir es schaffen, ist es auch nächste Saison wieder das Ziel, in der Liga zu bleiben. Wir wollen uns halt auf Dauer mittelfristig in der zweiten Bundesliga etablieren. Aber dazu fehlt uns schon noch ein Stück, vor allem auch finanziell.
Ja, also du hast ja die Transfers schon angesprochen, da ist viel passiert. Allerdings habt ihr wirklich also erstaunlich wenig Geld in die Hand genommen, denn der einzige, also sind es die Daten von transfermarkt.de, ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie verlässlich die sind, aber da steht eigentlich nur Max Besuschkow, ja, den man noch von Frankfurt kennt, mit 100.000 Euro und der Rest ist ablösefrei oder geliehen. Also
ja, die 100.000 Euro von Max Besuschkow sind die man kennt und auch die Zahl weiß man natürlich nicht, ob die stimmt. Die kam irgendwo im Internet mal vor. Wir haben Benedikt Gimba aus Ingolstadt zurückgeholt. Der hat Ablöse gekostet. Wie viel, weiß ich nicht. Also das weiß keiner, das ist unbekannt. Ingolstadt selbst hat da vor einem Jahr, als sie den von Hoffenheim gekauft haben, 1 Million für gezahlt. Also wir werden auch schon ein bisschen was hingeblättert haben für ihn. Und auch Federico Palacios hat bestimmt irgendwas gekostet, als wir den aus Nürnberg geholt haben. Auch da ist der Betrag unbekannt. Also ich würde sagen, dass wir in dieser Saison schon mehr ausgegeben haben als sonst, auch wenn es nicht bekannt ist.
Okay, also ein großes Fragezeichen hinter die genauen Zahlen, okay.
Genau, das ist das Schöne in Regensburg. Zumindest finde ich das schön, dass es kaum Lücken gibt, kaum Internas, die nach außen dringen.
Das ist was Schönes. Dann lass uns mal auf 2, 3 Spieler ein bisschen genauer gucken. Also zum einen muss natürlich Andreas Albers da erwähnen, weil der mit 5 Toren gerade einer eurer beiden Top-Torschützen ist. Zu dem anderen kommen wir noch. Ja, der ist ablösefrei von Viborg FF gekommen, also ein norwegischer Fußballclub. Was hast du bisher von ihm für einen Eindruck? Also ja, außer dass er viele Tore schießt.
Also Viborg ist ein dänischer Verein. Albers ist auch Dänisch.
Natürlich.
Genau. Einen sehr, sehr guten. Also wir sind alle positiv überrascht. Vor allem, weil am Anfang der Saison ein bisschen Zeit gebraucht hat. Er hatte die ersten paar Spiele, ich glaube die ersten 10 oder 11 Spiele, nur von der Bank aus gesehen. hat auch, so wie man die Aussagen des Trainers gehört hat, Probleme gehabt, wirklich sich an der zweiten Bundesliga anzupassen, was jetzt das Spieltempo betrifft, was jetzt die Härte betrifft. Aber er hat sich gemacht und ist jetzt seit 4, 5 Spielen in der Startaufstellung und nicht mehr wegzudenken. Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem hat er richtig was drauf. Seine Tore, die er gemacht hat, waren bisher alle wichtige Tore. Er hat in Hannover den Ausgleich zum 1:1 geschossen. Er hat gegen den HSV das 2:2 kurz vor Schluss geschossen. Er hat in Kiel den Siegtreffer kurz vor Schluss geschossen. In Darmstadt hat er getroffen zum Ausgleich. Also er macht nicht nur Tore, er macht die wichtigen Tore. Ist ein super Joker und mittlerweile super Stammspieler und der Stürmer, den wir gesucht haben neben Grüttner, nachdem eben Al-Gadoui und Adamian weg waren, auch wenn es Zeit gebraucht hat. Aber wir sind mittlerweile total begeistert.
Ja, kann ich verstehen. Also gerade wenn man dann so Spiele dann noch dreht oder zumindest noch einen Punkt festhält oder so, dann wächst einem so ein Spieler schnell ans Herz, wenn der gerade so wichtige Buden macht.
Eben, ja. Bisschen leid hat er uns getan gegen Heidenheim, weil er zum 1:1 Ausgleich für Heidenheim einen katastrophalen Fehlpass gespielt hat. Der hat quasi das Tor aufgelegt hat, aber er hat dann 10 Minuten später durch das 2:1 dann seinen Fehler wieder wettgemacht und toller Typ.
Okay, also die Scharte wieder ausgewetzt damals dann.
Total, total.
Okay, jetzt hast du den zweiten oder einen von den weiteren Spielern, wie ich hier sprechen möchte, schon erwähnt, Marco Grüttner.
Ja.
Der ist ja schon so eine Art Vereinslegende bei euch, kam zur Aufstiegssaison damals zu euch. Und er hat jetzt aber auch verkündet, dass er zum Ende der Saison zurück in seine Heimat gehen möchte, weil er da Frau und Kind und so ein Haus gebaut oder gekauft. Der wird euch dann verlassen. Wie sehr braucht ihr ihn momentan und wie sehr wird er fehlen jetzt schon absehbar?
Mir tut sein Verlust jetzt schon weh. Marco Grüttner ist nicht nur eine Vereinslegende, also er ist einer der größten Spieler, die der Jan hatte jetzt in der Neuzeit vor allem auch. Er ist natürlich für seine Tore wichtig. Er hat zweimal jetzt zweistellig getroffen, ist in dieser Saison auch schon bei 5 Treffern. Ich glaube auch, dass er dieses Jahr wieder zweistellig treffen wird. Abgesehen davon ist er halt einfach unser, wie sagt man so schön, emotional leader. Also er ist halt unser Kapitän und das zu Recht, weil er einer der wenigen letzten Mentalitätsmonster bei uns in der Mannschaft ist, der von Anfang bis Ende 100% Gas gibt, wirklich alles raushaut. Und wenn wir 0-3 zurückliegen, dann ist er der Letzte, der aufgibt, sondern er geht dann voran und macht nochmal alle wach, rüttelt alle wach und glaubt als Letzter immer noch an irgendeine Chance. Also der ist wirklich unfassbar, dieser Typ, was der leistet, menschlich für die Mannschaft, aber auch sportlich einfach. Totaler Verlust ab Sommer, das weiß ich jetzt schon.
Ja, klingt so. Also bleibt zu hoffen, dass ihr da adäquaten Ersatz findet oder dass vielleicht jemand anders in der bestehenden Mannschaft das so längerfristig übernehmen kann, die Rolle, die du gerade so beschrieben hast.
Ja, als Torjäger wird es bestimmt irgendwen geben, aber als Kapitän, als Spielführer wirklich, da wüsste ich gerade keinen, der die Rolle so ausfüllen könnte wie er.
Ja gut, ist ja manchmal so, dass das dann erst zum Vorschein kommt, wenn die eigentliche Persönlichkeit weg ist, dass dann Leute aus dem Schatten hervortreten. Ja. Gut, das ist Grüttner und dann habt ihr seit dieser Saison eine neue Nummer 1 im Tor.
Ja, das ist der Alex Meyer. War eine Wundertüte, auch im Tor, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, haben wir einen Verlust gehabt im Sommer, dass Philipp Pentke, der in der Regionalliga schon zu uns gekommen ist, der diese sensationellen Jahre mitgemacht hat als Stammtorhüter mit den 2 Aufstiegen in Folge, mit den Relegationsspielen. Der hat uns verlassen, ist nach Hoffenheim gegangen, um da seine Karriere auf der Bank in der Bundesliga ausklingen zu lassen. Und dann gab es einen Dreikampf zwischen André Weiß, der schon letztes Jahr Ersatzspieler bei uns war, Alex Weidinger, der bei uns aus der Jugend kommt, und eben Alex Meyer. Und da hat eigentlich keiner so genau gewusst, wer es am Ende machen wird. Die Hälfte hat auf André Weiß getippt, die andere Hälfte auf Alex Meyer. Am Ende ist es Alex Meyer geworden und André Weiß war nur noch Nummer 3 tatsächlich, überraschenderweise. Mittlerweile sind wir, glaube ich, zufrieden, kann man sagen. Er hat am Anfang der Saison ein paar Schwächen gehabt, vor allem in der Strafraumbeherrschung. Wenn irgendwelche hohen Bälle gekommen sind oder irgendwelche Ecken auf dem zweiten Pfosten, hat er immer ein bisschen unglücklich ausgesehen, würde ich sagen. Wenig Souveränität ausgestrahlt, weil er auch für sein Alter schon oder noch wenig Profi-Erfahrung hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er in der zweiten Bundesliga wirklich fängt als Stammtorhüter mit 28. Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Also ich habe das Gefühl, dass er ruhiger wird, dass er der defensive Sicherheit ausstrahlt und auch seine Strafraumbeherrschung ist mittlerweile wirklich besser geworden. Also ich glaube schon, dass er wirklich als Rückhalt bezeichnet werden kann mittlerweile.
Ja, also euer Torverhältnis ist ja relativ ausgeglichen, 28 Buden gemacht, 25 reinbekommen.
Ja.
Aber es liegt nicht an ihm, dass ihr da so relativ viel auch hinten reinbekommt.
Nein, das würde ich nicht behaupten.
Okay.
Es ist zu viel, es sind zu viele Gegentore, aber das ist schon seit wir in der zweiten Bundesliga sind ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen unserer Spielweise geschuldet ist. Aber das liegt nicht an ihm. In Karlsruhe zum Beispiel, wo wir jetzt letztes Wochenende 4 Stück kassiert haben, da war es einfach die Abwehr, die Vorderleute, die da tatsächlich sehr vogelwild umhergeirrt sind.
Okay. Dann ein Spiel, auf den ich dich ansprechen muss, auch wenn er, so wie ich das gerade recherchiert habe, nicht so die Rolle bei euch spielt, also gefühlt nur jedes dritte Spiel so ungefähr ist er dabei. Jan-Marc Schneider, der von uns zu euch gekommen ist zu dieser Saison.
Ja.
Spielt wirklich nicht diese Rolle oder wenn du ihn auf dem Platz siehst, was hast du von ihm für einen Eindruck?
Er hat ja am Anfang gespielt, er war der Sturmpartner neben Marco Grüttner, weil Erik Weckesser verletzt war und wie gesagt Albers noch nicht so ganz rangekommen ist. Er hat in den ersten Spielen so einen quirligen Eindruck gemacht, aber ihm hat so ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt. Ich glaube, das ist genau das, was man auch bei St. Pauli an ihm kritisiert hat. Guter Junge, aber irgendwie so vorm Tor nicht so sonderlich eiskalt. Hat dann eine Zeit lang nicht gespielt und empfiehlt sich jetzt aber als Joker offensichtlich. Er hat in Nürnberg das 1:1 in der Nachspielzeit gemacht, hat dann darauf ein Seitfall- oder Fallrückzieher-Tor gegen Osnabrück erzielt und danach auch immer wieder guten Einsatz gezeigt. Also ich glaube, er ist momentan so der dritte Stürmer bei uns, den man immer mal wieder bringen kann, wenn es irgendwie brennt oder so. Aber für mehr reicht es momentan noch nicht. Aber er hat, glaube ich, jetzt schon genauso viele Tore gemacht wie für euch in der Hälfte der Spiele oder sowas oder ein Drittel der Spiele.
Okay, also läuft bei ihm oder bei euch für ihn auf jeden Fall besser, als er noch bei uns war.
Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber bei euch war er doch 2 oder 3 Jahre im Profikader und hat da 2 Tore gemacht. Und bei uns hat er halt jetzt in 6 Spielen 2 Tore gemacht und ist halt nah dran an der Mannschaft momentan, würde ich sagen. Also besser läuft es. Ich weiß nicht, ob er sich selbst ein bisschen mehr vielleicht erhofft hat, als jetzt nur die Bank und immer mal wieder als Joker kommen. Aber wir können ihn gebrauchen, sagen wir es so.
Das ist ja schon mal ein etwas. Also bei uns hat er wirklich auch nur so eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Also es sei denn, unsere Stammstürmer waren verletzt, dann hat er auch schon mal von Anfang an gespielt. Aber sonst war er auch so ähnlich jetzt wie jetzt bei euch eher so der Typ, der von der Bank kommt, so für die letzten 10, 20 Minuten.
Ja.
Und da hat er mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Also ich fand es schade, dass er uns verlässt, aber kann natürlich auch verstehen, wenn er bei uns keine Perspektive sieht, dass er dann sagt, okay, dann probiere ich es mal woanders. Und er ist ja auch erst 25, ne? Also da ist ja noch viel Weg zu gehen für ihn.
Ja, Marco Grüttner ist zu uns gekommen, als er 31 war, also von daher. Und das hat auch keiner erwartet, dass er mal zweite Bundesliga spielt, weil er auch davor maximal drittklassig war, wenn man das so ausdrücken möchte. Also klar, wer weiß. Auch Al-Gadoui zum Beispiel oder Adamian, die haben auch bei uns ihre Zeiten gebraucht. Und wo spielen die jetzt? Mal schauen, wo die Reise hingeht für ihn.
Ja, werden wir weiter verfolgen. Aber dann hört Grütter denn dann komplett auf oder kickt er in seiner Heimat noch irgendwie ein bisschen unterklassig weiter?
Das wissen wir noch nicht, da hat er sich noch nicht zu geäußert. Also ich glaube, dass er das Zeug auf jeden Fall für die dritte Liga noch hat. Es müsste halt einen entsprechenden Verein geben, der da in der Umgebung kickt. Weiß ich nicht, mal schauen. Stuttgarter Kickers, wenn die aufsteigen, Regionalliga, vielleicht, da hat er schon mal gespielt. Groß Asbach hat er schon mal gespielt, wäre dritte Liga. Also sowas kann ich mir schon vorstellen.
Ja, wäre irgendwie sowas, ne, doch fürs alten Teil sozusagen, wenn er jetzt schon 34, 35 ist oder was.
Ja, er hat mal gesagt, dass er so lange spielen möchte, bis ihm sein Bein abfällt. So lange wird er es wahrscheinlich nicht machen, aber ich glaube schon, dass er noch ein paar Jahre auf jeden Fall auf hohem Niveau spielen könnte. Dann halt in seiner Heimat einfach.
Ja gut, 34 ist der gute Mann. Ein gewisser Stürmer bei Werder Bremen zeigt, dass man auch mit 40 noch Stürmer spielen kann.
Eben, ja.
Schauen wir mal.
Und man merkt nicht, dass er 34 ist. Vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr, vielleicht ein Ticken abgenommen in der Spritzigkeit, aber dafür, dass er 34 ist, also ist er wirklich unglaublich wertvoll für einen Zweitligisten. Für uns in dem Fall.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Das wären jetzt so die Spieler, die ich selber ansprechen würde. Gibt es jemanden, den du auf jeden Fall noch erwähnen möchtest, der bei euch eine zentrale Rolle spielt oder auf den nicht zu verzichten ist bei euch gerade?
Naja, das sind einige Spieler, auf die wir nicht verzichten können, weil wir qualitativ so in der Breite nicht so gut aufgestellt sind wie in manch anderer Zweitligist. Das heißt, wenn uns da eine Stütze wegbricht, dann schmerzt das schon sehr. Marcel Correa zum Beispiel, der hat in Karlsruhe richtig gefehlt. Der war vorher gelb gesperrt, kam dann auch wieder zurück. Aber unser Coach hat Tim Knipping den Vorzug gegeben, weil er davor gegen Heidenheim ein gutes Spiel gemacht hat. Er wollte ihm halt die Chance geben. Am Ende müsste man sagen, hätte Correa vielleicht der Abwehr ein bisschen besser getan. Ihn finde ich richtig wichtig, dass er spielt. Ich bin auch davon überzeugt, dass er am Sonntag wieder zurück auf den Platz kehren wird. Und auch Benedikt Gimba ist so ein Fall, also das ist sowieso eine unfassbare Reise, was er gemacht hat. Der hat ja bei uns schon gespielt in der ersten Zweitligasaison 17-18, war ausgeliehen aus Hoffenheim. Dann hat ihn der FC Ingolstadt verpflichtet. Dann ist er mit denen abgestiegen, hat da auch nicht so gute Leistungen gezeigt und hat dann am Anfang dieser Saison keine Minute gespielt in der dritten Liga. Also der Drittligist Ingolstadt hat Gimba nicht gebraucht, die ersten 7 Spiele. Und dann kommt er wieder zurück zu uns und spielt jetzt Stammspieler auf der 6 und ist unverzichtbar. Also das ist schon Wahnsinn, was der Fußball manchmal für Geschichten schreibt. Aber er ist zum Beispiel so eine Art Zerstörer, den wir einfach brauchen bei uns in der Mannschaft.
Okay. Dann, wenn du zu den Spielern nichts mehr hast, würde ich auf den neuen Trainer kommen.
Gerne.
Mersat Selimbegovic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, ist richtig.
Noch sehr jung, mit 37, war selber Spieler bei euch.
Ja.
Zwischendurch Co-Trainer und auch Jugendtrainer.
Genau, ja.
Und er hat jetzt bei euch übernommen für Achim Bayerlotzer. Was hast du von ihm für ein Gefühl? Wie tritt er als Trainer auf? Was ist er für ein Typ?
Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Da bin ich aber speziell, weil ich ihn schon als Spieler mochte. Und ich habe seinen Werdegang bei uns nach seiner Karriere auch verfolgt. Er hat bis 2012 bei uns gespielt, hat knapp 100 Spiele gemacht, war ein wirklich klasse Innenverteidiger, auch wenn er nicht so groß ist. Und er hat dann bei uns, wie gesagt, in der Jugend als U19-Trainer, als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und dann als Co-Trainer der Profis unter Bayerlotzen halt seine Trainerscheine gemacht und sich immer weiterentwickelt. Und ich habe schon gewusst, irgendwann schlägt seine Stunde, weil er einfach so ein Typ ist, der das gut machen kann, glaube ich. Und der Jan hat eine Art Konzept, wie er Fußball spielen möchte, wonach er auch seine Trainer aussucht. Das ist dieses hohe Pressen, also was immer so als RB Leipzig Fußball betitelt wird, was aber nicht stimmt, weil dieser Fußball schon bei uns gespielt wurde in Ansätzen bevor Bayerlotz überhaupt gekommen ist. Und diese Philosophie, die wir seit Jahren erfolgreich spielen, hat Selimbegovic mitbegründet tatsächlich. Also er hat daran mitgearbeitet. Von da war es für mich nur eine Frage der Zeit, dass er irgendwann mal den Cheftrainerposten bekommt. Und als klar wurde, dass Bayerlotz dann nach Köln geht, war mein erster Gedanke, okay, jetzt gibt der Verein Mersat Selimbegovic die Chance. So kam es dann auch, war ich sehr zufrieden mit. Und ich bin auch zufrieden mit dem, wie er es bisher macht. Also durch den ganzen Umbruch, den wir da hatten mit den ganzen Spielern, war es keine einfache Situation. Aber ich finde, er hat das richtig gut gemacht und die Punkteausbeute gibt ihm recht. Natürlich läuft nicht alles gut bei ihm. Er ist, wie gesagt, jung, er ist 37, das ist seine erste Cheftrainerposition. Er macht den einen oder anderen Fehler, aber ich glaube, wir sollten ihm die Chance geben und die Fanszene und die Fangemeinde gibt ihm auch die Chance, aus solchen Fehlern zu lernen. Und ich glaube, das wird was.
Kannst du ein bisschen genauer ausführen, was genau für Fehler du meinst? Also taktisch, aufstellungsmäßig oder was meinst du da?
Ja, zum Beispiel, letzte Woche Tim Knipping gespielt hat. Das ist vor allem von den Fans ein hoher Kritikpunkt gewesen, warum man da den Correa nicht reinsetzt. Da wird er halt vielleicht das nächste Mal ein bisschen genauer drauf schauen. Ich weiß nicht, ob man das auch wirklich als Fehler bezeichnen kann. Das ist halt aus der Fangemeinde kommen halt diese Stimmen, dass er halt eben diese Fehler macht.
Okay, also eher so die Fraktion Sofa-Trainer, die dann sagt, okay, ich hätte aber anders aufgestellt oder ich hätte den Wechsel anders gemacht oder so.
Ja klar.
Okay, also nicht irgendwas, was man irgendwie auf dem Platz wirklich krass sieht, dass er da irgendwie sich vercoacht oder so.
Ja, das ist die Kritik von diesen Sofa-Trainern, wie du schon sagst. Ich persönlich finde seine Art zu coachen sogar besser als die von Bayer Lorza, weil er in meinen Augen viel variabler ist, was so seine Wechsel betrifft. Bei Bayer Lorza wusste man immer quasi zu welcher Minute welcher Spieler für welchen jetzt positionsgenau kommt. Und bei Mersat ist es ein bisschen variabler und ein bisschen weniger auszurechnen. Dass er halt eben auch Spielern aus der zweiten Reihe die Chance gibt, das finde ich sogar auf der anderen Seite richtig gut, weil er halt damit zeigt, dass das, was so gesagt wird, dass jeder Spieler gebraucht wird, halt auch wirklich stimmt. Weil Correa war jetzt eben gesperrt, ein Spiel. Dann hat Knipping für ihn gegen Heidenheim seine Sache gut gemacht. Und er hat ihm halt gezeigt, okay, du bist nah dran, du hast jetzt das gut gemacht, dann bekommst du jetzt nochmal die Chance von Beginn an zu spielen. Diese Philosophie, die er umsetzt, finde ich halt richtig gut. Und dass es halt einmal daneben geht, passiert auch.
Ja, also da würde ich auch, wie gesagt, mit 37 erste Cheftrainerposition. Ich meine, es kommt natürlich wirklich zugute, dass er da wirklich aus eurer eigenen Jugend oder aus eurem eigenen Trainerstab kommt.
Ja.
Das würde ich mir bei uns auch wünschen, dass wir nicht immer jemanden von extern holen müssen, sondern wirklich mal in die eigenen Reihen schauen, ob da nicht jemand bereit ist, auch diese Position zu übernehmen. In den Spielerreihen klappt das mittlerweile ganz gut. Da sind einige U23-Spieler, die den Sprung mittlerweile in die Profimannschaft geschafft haben. Aber so im Funktionsteam fänd ich es schön, wenn da auch noch ein bisschen mehr Eigengewächse
Ja.
aktiv wären. Also, ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei euch, ohne da jetzt nah dran zu sein, dass es einfach auch dieses, ja, diese Beständigkeit und wir schauen auf uns und wir wollen eine langsame Entwicklung voran. Schreiten und Hauptsache Sicherheit in der zweiten Liga bleiben und aber alle anderen Schritte werden so nach und nach und über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte nach und nach angegangen und nicht irgendwie so
Ja.
jetzt übers Knie gebrochen.
Ja, das stimmt auch. Also, wie du sagst, nach und nach, wir wissen halt, dass wir, wenn man jetzt allein das Budget anschaut, im unteren Drittel der zweiten Liga sind und dass halt der ein oder andere Drittligist auch noch vor uns ist. Beispielsweise unser Trainingsgelände ist halt alles andere als zweitligatauglich. Wir haben halt anstatt das Geld, was wir durch die ganzen Ablösesummen bekommen haben, also für Damian, für Al-Gadoui, für Bayer Lorza und so weiter, nicht alles wieder reinvestiert gleich in Spieler, sondern dafür halt auch, ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat, also es war auf jeden Fall ein siebenstelliger Betrag in einem neuen Funktionsgebäude bei uns im Trainingsgelände gesteckt, beispielsweise. Das ist halt die einzige Möglichkeit, die wir als Finanz schwächerer Verein haben. Wir haben vielleicht aber auch aus unseren eigenen Fehlern gelernt, weil wir vor 14, 15 Jahren es auch mal mit der Brechstange versucht haben und daran fast hops gegangen wären. Also die Insolvenz war nur wenige Minuten entfernt und daraus haben wir einfach gelernt und seit 4, 5 Jahren, eigentlich seit Christian Keller und damals Johannes Baumeister als Geschäftsführer eingestiegen sind, wobei Herr Baumeister jetzt nicht mehr da ist, geben wir wirklich nur noch das aus, was wir haben und wollen den Verein als Gesamtes einfach vorwärts bringen. Und das ist eine enorme Weitsichtigkeit, die die Verantwortlichen da an den Tag legen, weil sie halt wissen, dass wir jetzt viel Geld auch in die Spieler stecken können, aber es am Ende trotzdem vielleicht nicht reicht, die Klasse zu halten, weil wir einfach ja in Regensburg sind. Und dann am Ende stehen wir vielleicht wieder in der dritten Liga. Und das ganze Geld haben wir sonst ausgegeben und eine Entwicklung war auch nicht da. Von daher bin ich echt glücklich, dass nicht alles, was wir einnehmen, auch wirklich gleich wieder in die Spieler geht, sondern in die Infrastruktur und in den Aufbau des Vereins.
In Steine statt Beine sozusagen.
Schön, dass du das sagst. Das wird nämlich unseren Verantwortlichen hier auch gerne mal vorgeworfen, dass sie da zu viel sparen und überhaupt nichts in Beine investieren. So ist es natürlich nicht. Also nicht Steine statt Beine. Ich würde es Steine und Beine nennen. Aber vermehrt halt einfach die Steine, meine ich, weil das wichtiger ist momentan. Wir haben viele Schulden gehabt, die wir im Laufe der Zeit erst abbauen mussten. Und langfristig ist das für einen Verein wie uns einfach gesünder.
Ja, da sehe ich aber auch Verbindungen zu uns. Also wir hatten ja erst Ende letzten Monats die Mitgliederversammlung und wo auch so die Zahlen präsentiert wurden. Da sind wir ja auch einfach seit Jahren im Gegensatz zu dem anderen Hamburger Verein hier,
Ja.
sind wir regelmäßig im leichten Plus und lösen da Verbindlichkeiten nach und nach auf.
Genau,
Also
ja.
da wird bei uns auch klar in einer anderen Dimension als bei euch, weil wir einfach schon länger auf dem Niveau etabliert sind, auf dem wir gerade spielen. Mhm. Auch wenn es jetzt gerade nicht so geil aussieht, aber so grundsätzlich geht das bei uns auch nach und nach einen sehr guten Weg, wie ich finde, was so das Ganze drumherum angeht.
Ja.
Gut, dann, wenn wir jetzt schon bei Steinen sind, gehen wir doch mal langsam auf Sonntag und schauen auf das Stadion. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt so wie es momentan bei euch läuft, ist es gut besucht oder seid ihr sogar ausverkauft ab und zu?
Ich glaube, die Meldung ausverkauft kam noch nicht, aber vor 2-3 Tagen kam eine Meldung, dass 14.500 Karten weg sind. Das heißt, es wären nur noch 700 frei gewesen und ich bin sicher, dass die bis Sonntag auch weggehen. Also am Sonntag werden wir wahrscheinlich wieder ausverkauft sein.
Ja, wie wir das oft so haben, wenn wir irgendwo auswärts spielen, dann machen wir den Gästeblock voll und dann hängt es quasi nur an den Heimfans, ob sie ihre Kapazitäten ausschöpfen oder nicht.
Wobei natürlich auch bei uns im Heimbereich, sage ich mal, auch viele, wie sagt man dazu, St. Pauli, Anhänger, Sympathisanten oder wie man das ausdrücken möchte, sind. Vor allem, wenn dazu so Vereine kommen, die halt einen etwas überregionaleren Namen haben, haben wir da auch schon viele Interessierten. Also die Hilfe, ich brauche dringend eine Karte, Nachrichten sind so gegen Spiele wie St. Pauli, den anderen Hamburger Verein, VfB Stuttgart oder den Club aus Nürnberg immer frequenter als sonst, muss man auch sagen.
Ja gut, das Problem haben wir hier ja auch, ne? Also dass die Nachfrage bei gewissen Spielen die Kapazitäten um ein weiteres übersteigt, wo wir bei uns doppelt so viel reinfassen wie bei euch.
Ja.
Das ist einfach so. Und dann kommen halt auch Leute ins Stadion, die man da vielleicht nicht unbedingt haben möchte, gerade zu so wichtigen Spielen.
Ja gut, das fände ich jetzt weniger schlimm. Ich finde halt schade, dass die Leute halt ansonsten nicht kommen. Also es ist ja schön, wenn das Stadion ausverkauft ist, ja, dafür haben wir ja diese Plätze und ist ja auch gut für den Verein. Auf der anderen Seite würde ich mir halt wünschen, dass dann bei den anderen Spielen halt wenigstens auch ein paar Leute kommen würden davon. Das wäre noch schön, sagen wir es so.
Ja. Gibt es denn da Pläne, also angenommen, ihr werdet jetzt das zweite Sandhausen so als klassisches Beispiel so auch lange belächelt, immer so irgendwie in die Abstiegsränge reingeschrieben oder reingetippt, aber jetzt auch schon seit vielen Saisons in der zweiten Liga dabei. Wenn ihr jetzt den Weg weitergeht und angenommen, ihr spielt jetzt doch noch 5, 6, 7 weitere Jahre in der zweiten Liga, gibt es denn dann Pläne, das Stadion weiter auszubauen oder bleibt das erstmal auf dieser Kapazität bestehen?
Ja, Sandhausen ist natürlich Wahnsinn. Also die sind richtig klein. Die sind damals mit uns 2012 noch aufgestiegen und erhalten seitdem die Klasse. Und man kann viel gegen diese, ich sag mal, Dorfvereine sagen, aber was die da für eine Arbeit leisten mit ihren Mitteln, das ist schon, da muss man, glaube ich, mal den Hut ziehen vor.
Ich finde das immer super, bei so kleineren, in so kleineren Städten zu Gast zu sein.
Also wenn lieber
als irgendwelche Großstädte.
Eben. Wenn wir jetzt 8 Jahre lang in der zweiten Liga spielen, mindestens, also das würde ich sofort unterschreiben. Und wenn wir jedes Jahr 15. werden oder 16. und uns dann durch die Relegation kämpfen, also ich würde es unterschreiben. Was die Stadionkapazität betrifft, ist es derzeit nicht angedacht. Wir haben eine Möglichkeit, wir haben ja ein Stadion, das aus 4 Tribünen besteht, wo die Ecken noch frei sind. Es gibt die Möglichkeit, diese Ecken zu schließen und dann haben wir etwa 18.000, aber das muss sich dann schon rentieren. Das heißt, sollten nicht 17 Heimspiele ausverkauft sein, wird der Verein da wahrscheinlich erstmal nichts machen. Ja. Das kostet ja auch alles Geld. Obgleich das Geld natürlich auch die Stadt zahlen muss, weil die Stadt Eigentümerin des Stadions ist. Das heißt, das müsste man der Stadt auch irgendwie verkaufen, dass es sich lohnt, da Geld reinzustecken und das Stadion zu erweitern. Aber wir haben derzeit einen Schnitt von, ich weiß es gar nicht auswendig, knapp 12.000 plus minus 500 vielleicht. Und da ist schon noch Luft nach oben und bevor es nicht jedes Spiel ausverkauft ist, macht es keinen Sinn, da irgendwie was an der Kapazität zu drehen.
Das stimmt, das haben ganz andere Vereine festgestellt, die trotz eher sportlich mäßigen Zeiten, also wenn man so nach Aachen schaut zum Beispiel, die sich da einen neuen Tempel hinbauen,
ja, Wahnsinn.
Kein Schwein geht hin. Das ist dann bitter und würde ja auch gar nicht für eure Philosophie, die wir jetzt schon so ein bisschen skizziert haben, sprechen, dass man eher alles gemächlich angeht und halt so in dem Tempo, wie es halt auch machbar ist.
Ja. Man muss jetzt auch mal wirklich ehrlich sein und ich glaube, bei uns wird das Stadion erst 17 Mal ausverkauft sein, sollten wir in der Bundesliga sein, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten, ich sag jetzt mal, noch weitere 5 Jahre, wenn wir bei dem Sandhausen-Beispiel bleiben, aufsteigen, ist viel geringer, als dass wir mal wieder den Weg in die dritte Liga gehen.
Ja gut, also ne, ist auch die Frage, wir haben ja eben schon gesagt, dass du, also du hattest gesagt, dass es kritische Stimmen zwischendurch gibt zum Trainer. Ich meine, solange jetzt die sportliche Leistung weit über dem ist, was angedacht war oder was vielleicht die Erwartungshaltung ist, ist das wahrscheinlich alles noch fein. Aber wenn es dann irgendwann vielleicht, du hast gerade schon gesagt, wenn Leistungsträger wegbrechen sollten, was ich euch natürlich auf keinen Fall wünsche, aber wenn dann irgendwann die Ergebnisse nicht mehr stimmen und man vielleicht doch wirklich wieder so in Regionen abdriftet, wo wir uns gerade befinden, dann wird ja wahrscheinlich die Kritik dann doch irgendwann wieder lauter werden.
Ja, aber ich glaube, dass da auch beim Trainer nichts passieren wird, weil unsere Vereinsführung weiß, wo wir hinkommen und das wirklich auch. Wir sind ja nicht nur im Soll, wir sind ja eigentlich über dem Soll. Unser Ziel ist am Ende der Klassenerhalt. Da würde Platz 15 bzw. 16 reichen und wir sind ja in den letzten 2,5 Jahren, ich nehme jetzt diese halbe Saison auch mal mit dazu, nicht mal annähernd in den Abstiegsnöte gekommen. Also wir haben in den ersten paar Spielen, die ersten 10 Spiele immer so ein bisschen Kontakt zu den Abstiegsrängen gehabt, aber danach haben wir uns eigentlich immer einen Puffer aufgebaut von so 7 Punkten, würde ich sagen, dass wir immer beibehalten haben. Das heißt, wir hatten eigentlich nie, also nicht einmal richtige Sorgen tatsächlich. Und sollten es diese Sorgen mal irgendwann sein, wird der Verein aber trotzdem Ruhe bewahren. Bin ich überzeugt.
Das wäre euch auf jeden Fall zu wünschen. Und diese 7 Punkte Abstand oder diese entspannte Saison habe ich mir im Vorfeld dieser aktuell laufenden Runde auf jeden Fall auch gewünscht.
Ich glaube es
Es
nicht,
ist
ja.
leider anders gekommen und wir müssen uns wieder mit anderen Themen beschäftigen. Denn am Sonntag spielt dann de facto der 8. gegen den 15.
Ja.
Was können wir für ein Spiel erwarten? Ich meine, das Gute für uns ist, wir müssen das Spiel nicht machen. Ihr seid tabellarisch sehr viel weiter oben einzuordnen. Wir sind als Gast da, spielen gegen den Abstieg, muss man einfach so sagen. Und ja, liegt es euch, wenn ihr das Spiel machen müsst, oder seid ihr eher diejenigen, die reagieren als agieren?
Also wir spielen auch offiziell gegen den Abstieg. Wir haben
Aber
halt
nicht
jetzt
tabellarisch
nicht
momentan.
tabellarisch, ja. Wobei 5 Punkte sind es jetzt momentan, das auch noch schnell weichen kann. Vor allem sind da unten auch so Mannschaften, die man dann nie erwartet hat, neben euch halt auch noch Hannover, Nürnberg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle da unten bleiben werden. Also mal schauen, was die Tabelle am Ende hergibt. Aber uns liegt es tatsächlich besser, wenn wir reagieren können. Glaube ich, weil wir halt einfach eine Kontermannschaft sind, die durchs aktive Pressen kommt. Wenn halt die Gegner der Favorit sind, liegt uns das einfach besser. Deswegen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich vor dem Sonntagsspiel, weil halt auch durch die Tabellenposition und durch die aktuelle Situation eben bei St. Pauli so der Favoritenschuh so leicht bei uns hängt, wenn ich das so richtig sehe oder die Stimmen richtig einschätze. Und
Ja,
das finde ich.
würde ich unterschreiben.
Ja, finde ich aber gar nicht so gut eben, weil wir uns da einfach schwerer tun.
Ja.
Wir fühlen viel wohler in so dieser Außenseiterrolle zu überraschen. Was man trotzdem erwarten kann, ist, glaube ich, eine bissige Mannschaft. Ich habe schon erwähnt, dass das Spiel letzte Woche in Karlsruhe leistungsmäßig und von der Intensität nicht sonderlich gut war. Und da hat Marco Grüttner eben, unser Kapitän, schon angedeutet, dass man da das gegen St. Pauli auf jeden Fall besser machen möchte und sich da so ein bisschen rehabilitieren möchte für das Ergebnis. Und deswegen erwarte ich auf unserer Seite schon eine ziemlich giftige Mannschaft.
Ja gut, das Giftige würde ich mir auch wünschen, weil also unser letzter Auftritt zu Hause gegen Hannover war einfach ideenlos, blutleer. Also ich glaube, wir haben eine gelbe Karte gesehen oder zwei, wenn man die von unserem Torwarttrainer auf der Ersatzbank mitzählt.
Na, immerhin ist er dabei. Ist doch gut.
Ja, wäre schön, wenn er auch das auf die Spieler wenn das auf die Spieler überspringen würde sozusagen. Also da fehlt mir einfach das auch in den letzten Partien so ein bisschen der Kampfeswille und dieses Annehmen der Situation, dass man halt jetzt auf dieser Platzierung auch nicht mehr schön spielen muss, sondern auch einfach mal beißen darf und
Ja.
dann fängt man sich halt mal die 5. gelbe Karte, aber dafür hat man wenigstens die ganze Zeit sich reingehängt und
Ja.
das sehe ich in letzter Zeit nicht. Also sie bemühen sich, aber halt ja, könnten ein bisschen mehr Zähne zeigen, so ist mein Empfinden. Also das ist halt die Frage. Ne? Also unser aktueller Trainer Luca steht ja eigentlich auch dafür, dass er vieles spielerisch lösen möchte. Er ist ja gar nicht so der hoch und weit bringt Sicherheit oder alles
Ja.
vorne reinwerfen Typ, sondern er möchte ja viel auch spielerisch lösen. Ist halt die Frage, ob das momentan der richtige Ansatz ist, wenn die Mannschaft so verunsichert ist. Wir haben jetzt acht Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Ob man dann nicht vielleicht so ein bisschen anders sagen muss, so, weiß ich nicht. Haut euch einfach rein und guckt, ob ihr es über den Kampfeswillen und durch Zweikämpfe lösen könnt, weil so die spielerische Klasse dürfte ja zumindest in Einzelfällen, wenn man deine und unsere Mannschaft vergleicht, in einigen Belangen doch irgendwie eher zu uns tendieren.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Aber Lukai hat doch eigentlich eine gute Bilanz gegen uns. Also er hat 3 Spiele gemacht als Trainer, ich glaube von Hertha und dann von euch eben. Und er hat 3 Siege eingefahren, also 100% Quote. Und als er neu bei euch angefangen hat, das 4-3 letztes Jahr im April, dieses Jahr im April noch, dieses Jahr noch, war ja auch der erste Sieg als St. Pauli-Trainer. Und der einzige Sieg in 8 Spielen, glaube ich. Also da lief es auch nicht so gut, aber gegen uns habt ihr gewonnen. Und das ist so ein bisschen auch meine Befürchtung für dieses Wochenende. Dass das, ihr einfach keine Ergebnisse habt. Wie viel sind es jetzt? 8, 9 Spiele ohne Sieg?
8, ja.
Dann 8, genau. Und dann ja, macht es halt wieder gegen uns.
Ja, das ist. Ich würde mich freuen, wenn es so käme. Also wir haben gestern Abend so eine kleine provisorische Sendung gemacht. Also weil eigentlich wollte ich mit einem Hannoveraner über das Spiel von Samstag sprechen. Das hat aus terminischen Gründen. Ich glaube, das haben wir uns einfach zu dritt aus unserem Team hier zusammengefunden und gequatscht. Und da haben wir auch so ein bisschen getippt, wie denn jetzt die letzten 3 Partien, die es dieses Jahr noch gibt, ausgehen. Und weil die anderen beiden zaghaft bis leicht optimistisch waren, musste ich voll optimistisch sein und habe einfach getippt, dass wir die letzten 3 Spiele einfach gewinnen. Mhm. Von daher muss ich dabei jetzt auch bleiben, aber ich glaube, es wird nicht deutlich, sondern ich sage 2-1 für uns. Was sagst du denn?
Also, ich weiß es nicht. Also, grundsätzlich haben wir uns gegen St. Pauli immer gut getan. Also, wir haben diese Spielphilosophie, die St. Pauli an den Tag legt, passt irgendwie gut zu uns. Da gibt es andere Vereine, gegen die wir aus welchen Gründen auch immer schlecht aussehen. Das ist zum Beispiel Sandhausen oder Dresden eigentlich da. Wenn wir gegen die spielen oder auch Aue, dann ist es eigentlich immer schlecht. Und gegen euch hat es bisher immer gut ausgesehen.
Und gegen das Dresden Ergebnis, und Aue wollen wir auch nicht gerne spielen. Also.
Verstehe ich. Aber da kommt es, glaube ich, auf unsere Defensive am Ende an. Ich glaube schon, dass wir Chance haben, bei euch oder gegen euch am Sonntag das ein oder andere Tor zu machen. Wie das Spiel am Ende ausgeht, hängt, glaube ich, wirklich an der Defensive von uns. Ob wir so spielen wie gegen Karlsruhe, dann wird es vielleicht eher nichts mit einem Heimsieg. Oder ob wir wieder defensiv ein bisschen besser stehen, dann glaube ich, ist ein 2-1 oder ein 2-2 auf jeden Fall möglich.
Okay, halten wir das mal so fest und schauen mal, was uns da am Sonntag erwartet. Ich bin ganz gespannt. Ich bin zum ersten Mal, stehe ich nicht direkt im Gästeblock, sondern mit meinem Kumpel sitzen wir auf der Presse, also Medienvertreter-Presse-Ecke, weil wir einen Live-Ticker machen. Und bin mal gespannt, wie sich da dieser ganz andere Blick aufs Spielfeld. Ich bin ja sonst, also ich stehe sowohl dann, also im Gästeblock steht man ja auch immer mit dem Blick aufs langgezogene Spielfeld und wenn ich bei Heimspielen stehe, in der Südkurve, da ist es genauso. Also diesen Blick, der so Richtung Fernsehbild tendiert, dass man halt so wirklich das ganze Spielfeld einsieht, den habe ich sonst nicht. Von daher bin ich sehr gespannt.
Von da sieht man gut, da bin ich auch oft gesessen tatsächlich. Ich habe früher ehrenamtlich für den Verein auch geschrieben, hat mal hier einen Spielbericht oder auch mal den Live-Ticker ab und zu gemacht. Von daher kenne ich diese Position. Da sieht man ganz gut von.
Ja, ich freue mich drauf. Mal gucken. Ich werde auch mal gucken, ob ich die Jungs hier vom Turmfunk vielleicht irgendwie bei den Häppchen finde oder so.
Ja, also Häppchen wird es bei uns nicht geben, aber vielleicht bei Bratwurst oder so. Aber ansonsten sitzen die Jungs vom Turmfunk auf der anderen Seite. Also die sitzen auf der Seite der Fernsehkameras dann. Das ist genau die gegenüberliegende Tribüne. Weil wir haben 2 Pressetribünen. Das eine ist die eben für Printmedien und Vereinsmedien wie Live-Ticker. Das ist auf der Haupttribüne und auf der Gegentribüne sind dann die ganzen Fernseh- und Turmfunk- und Radiokommentatoren.
Ah, okay, das war mir so nicht bewusst.
Genau, ja.
Aber gut.
Und es ist noch besonders am Sonntag, es ist das letzte Spiel in der Continental-Arena. Da freue ich mich auch schon drauf, weil nämlich der Namenssponsor seinen Vertrag überraschend nicht verlängert hat und wir jetzt einen neuen Namenssponsor kriegen ab 1.1.
Der da lautet?
Wissen wir noch nicht.
Achso, ist noch gar nicht bekannt.
Nee, also die Stadt ist da ein bisschen sauer, wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf Continental, weil die hatten in dem Vertrag die Option, den Vertrag zu verlängern auf weitere 5 Jahre, also bis 2024. Den haben sie dann auch mündlich gezogen, aber zu einer Unterschrift kam es dann nicht. Und relativ kurzfristig haben sie dann gesagt, dass sie den Namen dann doch nicht behalten wollen. Und deswegen ist die Stadt jetzt kurzfristig auf Suche gegangen nach einem neuen Stadionsponsor. Wenn man die Medien richtig liest, also vom Verein erfährt man da natürlich nichts, ist ja verständlich, hat sich auch der Verein selbst, also der Jahn, um die Namensrechte beworben, um die dann vielleicht selbst an irgendjemanden zu verkaufen oder vielleicht mehr Spielraum zu haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache da.
Okay, sollte man auch weiter im Auge behalten, was da bei euch passiert. Also es gibt ja so sehr, ja, also man kann mit Namens, Stadionnamen auch sehr ins Klo greifen. Also wenn ja, ich so an Schauinsland Arena und sowas denke.
Ja, definitiv. Deswegen bin ich auch sehr gespannt und deswegen habe ich es auch erwähnt. Also ich selbst war auch mit Continental Arena tatsächlich nie zufrieden, weil ja Continental auch nicht mal was mit uns zu tun hat. Ist auch kein Vereinssponsor quasi in dem Sinn. Ich bin da sehr gespannt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Verein da auch selbst irgendwie eingreifen möchte, um das da in die richtigen Bahnen zu leiten, dass da nicht irgendwie eine Merkur-Spielarena oder eine Schauinsland-Reisen-Arena oder sonst irgendwas draus wird.
Ja, gibt es denn da irgendwelche Big Player bei euch im Umfeld, die da in Frage kämen? Also, weiß ich nicht, so Void für Heidenheim und sowas. Es gibt ja oft Beispiele, wo so die Firma oder das Unternehmen, die in der Region sehr verankert sind, dann auch den hiesigen Fußballclub unterstützen und das Stadion quasi
nach sich benennen. Also es ist tatsächlich nur ein Unternehmen an die Öffentlichkeit gedrungen durch die Medien und das ist Netto. Die hatten vor 5 Jahren auch schon Interesse quasi am Stadionnamen und die werden wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder ordentlich mitbieten.
Das Netto-Stadion.
Ja. Ist jetzt tatsächlich kein Traum. Ich bin sowieso kein Fan von diesen verkauften Namen, aber so läuft der Fußball nun mal. Aber das wäre zum Beispiel ein regionaler Sponsor, der eine Möglichkeit wäre. Okay. Ähnlich wie Vollzeit.
Ja, mir fallen gerade schon Wortspiele ein. Wir wollen mehr Brutto vom Netto im Stadion und sowas.
Ja, diese Wortspiele geistern seit dieser Meldung auch rum bei uns in der Umgebung. Händelmeier, das ist ja dieser Senfhersteller, der war eine Zeit lang Hauptsponsor bei uns. Bietet die meisten Gelegenheiten für so Wortspiele. Also so Luise Händelmeier Senftopf oder sowas kam da schon bei rum. Ich glaube, diese Namen sagen alles, wo das Problem dann eigentlich liegt, so aus Sicht des Fußballfans tatsächlich.
Ja, da bin ich sehr froh, dass wir das lange verankert haben, dass wir das nicht tun werden.
Ja, beneide euch.
Ja, in der Hinsicht kann man das auch tun, in anderer Hinsicht, naja. Gut, Tobi. Wir haben vieles abgehandelt, sind auch schon gut in der Zeit vorangeschritten. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Sonst würden wir einfach zum Abschluss noch jeder was empfehlen. Ich hatte dich ja vorher um eine kleine Empfehlung gebeten.
Ja.
Oder gibt es noch irgendwas zum Jahren, was du erwähnen möchtest?
Mich würde noch interessieren, wie es Marvin Knoll geht.
Also er kann spielen, aber jetzt so seine Leistungen in letzter Zeit, naja.
Naja.
Aber ich mag ihn sehr, also ich finde, er passt auch typmäßig sehr, sehr gut zu uns, aber so diese Qualitäten, die er ganz am Anfang hatte, also vorher hat man ja immer gesagt, okay, wenn Knoll einen Freistoß kriegt in guter Position, dann ist der entweder sehr gefährlich oder fast sogar auch oft auch drin, aber irgendwie hängt er auch momentan so ein bisschen durch und weiß ich nicht, ein Fehlschuss von ihm am Samstag letzte Woche, Da hat er sich nicht aufgeregt, sondern eher so abgelächelt, sah zumindest auf den Fernsehbildern in der Zusammenfassung so aus. Also ja, also bei ihm ist genau wie bei vielen anderen momentan in der Mannschaft so ein bisschen der Wurm drin. Aber momentan zumindest spielt er wieder regelmäßiger auch von Anfang an und gab auch eine Zeit, wo er, wenn überhaupt, nur von der Bank kam, da hat er sich wieder ein bisschen in den Kader gespielt.
Okay.
Vielleicht auch durch Verletzungen bedingt, man weiß es nicht.
Ich bin gespannt. Er ist ja der Erste aus dieser Mentalitätsachse, der damals gegangen ist, der so ein bisschen aufgebrochen hat. Und er hat ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, vielleicht ist er schon angesprochen worden, mit unserem Kapitän eine Wette am Laufen. Kennst du die?
Nee, geht's um seinen Bart?
Ja, tatsächlich. Wenn Marco Grüttner gegen St. Pauli einen Doppelpack schießt, kommt der Bart ab. Das ist so eine Wette zwischen den beiden. Marvin Knoll hat ihn, glaube ich, auch als Vorbild bezeichnet, was auch diese Mentalität und dieses immer 100% geben betrifft. Also Grüttner und Knoll, das ist schon ein passendes Duo. Da bin ich ja gespannt, wie die harmonieren werden dann am Platz. Wenn Knoll versucht, Grüttners Spiel zu zerstören, bin schon sehr gespannt.
Können wir mal ein besonderes Auge drauf haben am Sonntag. Gut, dann haben wir das soweit alles abgearbeitet. Was hast du denn für eine Empfehlung mitgebracht? Ich habe das jetzt längere Zeit nicht gemacht, unter anderem auch, weil ja, so terminliche Sachen und dann vom Gesprächspartner hat es immer so gepasst, weil ich einfach gedacht habe, okay, Hauptsache ich kann mit dem sprechen, muss ich auch noch eine Empfehlung raushauen oder so. Ja. Also von daher führe ich das jetzt gerade wieder so ein bisschen neu wieder ein, möchte es auch wieder beibehalten. Vielleicht kann die Hörerschaft ja mal sagen, ob sie das überhaupt gut finden, ob sie das mal genutzt haben. Sonst lasse ich das nämlich wieder, wenn ihr da eh keinen Bock drauf habt. Aber du darfst jetzt trotzdem gerne mal was empfehlen. Vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen.
Ja, also für diejenigen, die sich vielleicht mit dem Jan ein bisschen mehr beschäftigen wollen, würde ich einfach unseren Jan-Fan-Podcast empfehlen. Das ist 1889 FM. Du hast den Turmfunk schon angesprochen, das ist unser Fanradio. Die haben das so ein bisschen mitgegründet und in diesem 1889 FM, diesem Podcast, werden so alle drei Wochen mal die aktuelle Situation wird da beleuchtet. Also wie waren die Spiele, was passiert abseits des Rasens. Wenn man ein bisschen Interesse am Jan hat, kann man sich das anhören. Da werden auch mal Spieler eingeladen. Vor ein paar Ausgaben war unser Co-Trainer, der Jonas Meyer zum Beispiel da, der Co-Trainer für die Analyse ist. Der hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so ein Co-Trainer in der zweiten Bundesliga eigentlich treibt. Und dass dieser Podcast bietet einen schönen Einblick wirklich auch in den Verein. Und wenn es da irgendjemand unter den Zuschauern gibt, der sagt, okay, klingt ganz interessant, was die da in Regensburg machen, für den ist das vielleicht was.
Okay, wir hatten auf jeden Fall auch schon den Stefan.
Ah ja, genau, stimmt. Ja,
der war auch schon zu Gast bei uns. Also der Name des Podcasts sollte dem einen oder anderen oder der einen oder anderen durchaus was sagen. Aber wir können es gerne nochmal unten in den Shownotes verlinken, denn man kann sich auch durchaus mal anhören, was so Fans anderer Vereine so über ihren Verein reden. Und wenn ihr mittlerweile so einen guten Draht habt, dass ihr sogar Funktionäre bei euch oder dass die sogar Funktionäre bei sich da zu Gast haben, dann ist das ja doppelt interessant.
Ja. Der Trainer war auch schon mal zu Gast, also der Mersat Selimbegovic, allerdings noch als Co-Trainer damals. Aber die Möglichkeit haben wir ja, genau. Und da wird dann auch das St. Pauli-Spiel beleuchtet im Nachgang. Okay. Als Pendant vielleicht zu euch.
Ja, also wir erscheinen Freitagmorgen, wir nehmen jetzt Donnerstagabend auf, aber die Episode wird erst morgen früh erscheinen. Aber da bleibt ja noch genug Zeit, auch mal ins Heimgegnerlager zu schauen und gucken, wie die über die Partie reden. Gut, meine Empfehlung ist ein bisschen mainstreamiger. Es gibt einen Podcast, der heißt Ball You Need Is Love, ein super Wortspiel mit einem Song der Beatles. Ist gemacht hier von Arne Zeigler, genau, jetzt habe ich den Namen gerade noch wieder eingefallen, bekannt aus dem WDR und auch als Stadionsprecher von Werder Bremen. Man kann jetzt von ihm halten, was man will, aber er hat sich halt in diesem Format, lädt er sich Prominente ein und quatscht mit denen ein bisschen über ihre Liebe zum Fußball. Und es ist ziemlich St. Pauli-lastig, also Bila B. war schon da, König Boris von den Broten, also auch für den St. Pauli-Fan oder die St. Pauli-Fanin sind da Vertreter unseres Vereins dabei. Und ansonsten kann man ja auch gerne mal hören, warum denn irgendwelche Leute, die man aus Film, Fernsehen und Musik kennt, genau irgendeinem bestimmten Verein anhängen oder eben auch nicht. Genau, das wäre meine Empfehlung, die werde ich auch verlinken. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke Tobi.
Sehr gern, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Für deine Zeit, wir quatschen gleich nach der Aufnahme noch, wie wir es vielleicht nächste Woche hinkriegen, dass wir über das Spiel sprechen. Und ja, dann euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr nach Regensburg fahrt, kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Gerne mit 3 Punkten, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn ich auf der Heimfahrt einen Sieg bejubeln kann, bevor es dann Montag wieder zur Arbeit geht. Man startet dann einfach viel besser in die Woche. Gut, das soll es dann wirklich gewesen sein und in dem Sinne macht's gut.